Hallo und herzlich willkommen im Podcast vom ICF St. Gallen. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichernde Gedanken für deinen Alltag.
Danke vielmals für den Willkommensapplaus an den Aargauer. Ich muss Sie enttäuschen, Reto. Wir wohnen nicht mehr im Aargau, wir haben gezügelt. Wir sind jetzt im Kanton Solothurn. Aber nur etwa 3 Kilometer gezügelt. Dort, wo wir sind, beim Autobahnkreuz A1, A2, das sind etwa 5 Kantone. Also wenn du zügelst, ins Nachbardorf, kann es gut mal sein, hast du einen Kantonswechsel hinter dir. Gut, hey, ich habe mich mega gefreut, wieder mal im ICF St. Gallen zu sein. Ich glaube, es ist etwa 2 Jahre her, würde ich sagen, als ich das letzte Mal hier war. Und ich möchte euch einen ersten Impuls weitergeben, was ich das Gefühl hatte, was sich verändert hier in eurer Mitte. Und zwar habe ich den Eindruck, dass es bei euch, unter euch, das Ganze, wie soll ich sagen, authentischer wird. Nicht, dass es vorher nicht gewesen wäre, aber es wird spürbar, real. Man hat das Gefühl, die Familie hier, die meint es ernst. Und jetzt kann man das falsch verstehen, als ob es vorher nicht so gewesen wäre, überhaupt nicht. Aber ich habe das Gefühl, es ist nicht selbstverständlich, wenn ein Kind älter wird, dass man nicht in einen Trott kommt, dass man frisch bleibt und ehrlich bleibt. Ich möchte euch ein Kompliment machen an dieser Stelle. Genau. Und das Zweite ist, ich habe heute meine Kibunschuhe angelegt, weil ich den Eindruck hatte, das Gefühl hatte, in St. Gallen hat jeder Kibunschuhe an. Jetzt war ich recht enttäuscht. Ich bin hier fast der Einzige mit Kibunschuhe. Sind die in dem Fall bei euch nicht in, oder?
Oder?
Ah, Joya ist bei euch in, ja. Ich gebe es zu, sie sind relativ teuer, oder? Aber ich habe einen guten Sponsor gefunden, der mir die gezahlt hat. Hat mir einfach gesagt, muss sie an meinem Predigen anlegen. Darum bin ich heute mit meinen Kibunschuhen gekommen. Gut, hey, wir sind in dieser #Jesus-Serie. Übrigens, Reto, für uns ist es ein Privileg, mit euch unterwegs zu sein. Mit dir und Corinne. Ihr seid so aufrichtige, herzensliebe Pastors und Menschen. Wir schätzen euch sehr als Menschen auch. Wir haben euch mega gern. Yes. #Jesus, das ist unsere Movement-Serie. Und es ist ja schon spannend, die letzten 24 Stunden haben ein unglaubliches Gewicht bei unseren 4 Evangelisten, bei diesen 4 Evangelien. Die schreiben zum Teil 1/3 von den letzten 24 Stunden. Also in den letzten 24 Stunden verdichtet sich etwas. Und wir haben es angeschaut, das ist der Tag, wo die Welt verändert hat. Und ich glaube, und ich freue mich auch riesig, da einzutauchen, ein bisschen tiefer rein. Was ist da genau gelaufen in den letzten 24 Stunden, wo die ganze Welt verändert hat? Und wir haben das letzte Mal, ich weiß nicht, wie der bei euch die Reihenfolge ist, aber die Reihenfolge, die richtig wäre gewesen, das letzte Mal, das Passamahl gefeiert worden ist. Haben die das auch gehabt? Passamahl? Nicht? Ah, okay. Also, da hat man den Auszug aus Ägypten gefeiert, ja, dass man den Kontext versteht, wo Gott sein Volk befreit hat aus Ägypten. Und Jesus und seine Jünger feiern das Passamahl und wandeln das Passamahl zum Abendmahl und sagen, hey, das Opfer, das Lamm, das jetzt geopfert wird, das bin ich. Ich gebe mein Leben her für die Menschheit. Der Wein, das ist mein Blut. Das Brot, das ich hier breche, das ist mein Leib. Ich werde jetzt ausgeliefert werden. Und es hat zu der Liturgie vom Passamahl gehört, dass man das sogenannte Halal, nennt man das, als man ein Danklied gesungen hat. Und in dieser Liturgie heisst es, Jesus hat das Danklied, das Halal gesungen. Und unter anderem war es Psalm 113 und Psalm 118. Und ich möchte kurz einen Ausschnitt lesen, was Jesus kurz vor seinem Tod gesungen hat. In auswegloser Lage schrie ich zum Herrn. Da holte er mich aus der Bedrängnis heraus und schenkte mir wieder die Freiheit. Der Herr ist auf meiner Seite. Ich brauche mich vor nichts und niemandem zu fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun? Ist nicht spannend, wie relevant das Halal, das Lied für Jesus geworden ist? Weil er weiss, jetzt kommt die Stunde, wo ich ausgeliefert werde. Und das heisst, er geht nachher auf Gethsemane, das ist ein Garten, das sehen wir hier auf einer Folie. Das ist ein Garten in Jerusalem. Und das heisst, Jesus geht dorthin und vom Garten Gethsemane sieht man nachher über auf einen Ölberg. Da sehen wir die goldene Kuppel, die war damals noch nicht da. Das haben die Muslime später aufgebaut. Dort war der Tempel, der jüdische Tempel. Man hat dort gesehen und an diesem Ölberg hat es eine Mauer, eine Stadtmauer, und das ist die sogenannte Klagemauer. Und dort sind die Juden bis heute, gehen sie dort klagen und ihr Leid klagen. Jesus sagt jetzt, ich möchte beten. Er weiss, ich werde jetzt ausgeliefert und sagt, ich möchte beten, und er nimmt seine drei nächsten engsten Freunde mit in der schwierigsten Stunde von seinem Leben. Und da heisst folgendes, da ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der am Ölberg liegt und Gethsemane heisst. Dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes. Also in der tiefsten Stunde von Jesus, kurz bevor er ausgeliefert wird, sagt er, ich möchte beten. Und ich möchte nicht allein gehen, ich möchte meine besten Freunde dabei haben, die mit mir den Kampf durchgehen. Und jetzt sehen wir in einem Clip, wie es diesen Freunden gegangen ist.
Petrus, Jünger Jesu. Als Jesus im Garten Gethsemane von den religiösen Führern festgenommen wurde, sind alle weggelaufen, außer Johannes und ich. Sie haben Jesus mit seinen Feinden allein gelassen. Alles Mem, dachte ich. Ich bin in der Nähe geblieben, damit ich eingreifen kann. Die Priester brachten Jesus zu Kaiphas, dem amtierenden Hohepriester. In seinem Haus haben sie auf die Schnelle eine Gerichtsverhandlung organisiert. Irgendwelche Leute tauchten auf und haben Lügen über Jesus erzählt, nur weil sie dafür ein paar Münzen erhalten haben. Jeder dieser falschen Zeugen versuchte, den Hohepriester davon zu überzeugen, dass Jesus den Tod verdient hatte. Die Redelsführer spuckten ihm ins Gesicht und traten nach ihm. Ihr abgrundtiefer Hass strömte aus jeder einzelnen Pore. Langsam aber sicher wurde es ungemütlich. Ich stand in sicherer Entfernung draußen auf dem Hof beim Feuer. Dann bemerkte ich eine Dienstmagd, die auf mich zeigte und mit einem Soldaten sprach. Sie kam zu mir rüber.
Du warst auch mit ihm unterwegs.
Ich reagierte instinktiv.
Blödsinn!
Schweig! Äußerlich ruhig schlug mein Herz bis zum Hals. Noch nie in meinem Leben hatte ich solche Angst. Besonders als zwei Beistehende der Aussage der Magd auch noch zustimmten. Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Dann drehte sich Jesus, der im Haus stand, plötzlich zu mir um. Schaute mich direkt in die Augen. Tränen schossen mir in die Augen. Und ich lief davon.
Wir sehen in der schwierigsten Stunde, das war der eine Clip, es gibt noch einen anderen dazu, die Jünger, die bei ihm sind, sie schlafen ein. Und wir sehen auch in diesem Clip, sie verraten ihn. Also in der schwierigsten Stunde sind die engsten Freunde nicht mehr da für sie. Und wann schläft man ein? Wann schläft man ein? Wann verratet man etwas? Ich glaube, es ist in diesem Garten mit Jesus und schlafen ein, währenddem Jesus seine Todeskämpfe hat. Ich glaube, man schläft dann ein, wenn einem etwas nicht so wichtig ist. Oder wenn man sich der Realität, die bevorsteht, sich gar nicht recht bewusst ist. Sie haben möglicherweise nicht gecheckt, in was für einen geistlichen Kampf sie drin sind, die Jünger von Jesus. Und darum haben sie geschlafen und darum haben sie, wie wir im Clip gesehen haben, nachher auch den Test in dem Sinn nicht bestanden. Und im Epheser 6 heisst dann, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Jesus ringt ums Leben in diesem Garten. Er betet, es heisst sogar, er hat Todesängste, er hat Blut geschwitzt. Und man weiss, Blut schwitzen tut wirklich jemand, der zum Beispiel von einem Hochhaus runterfällt und kurz vor dem Aufprall platzt Töderli vor Angst, weil er Blut schwitzt. Und Jesus hat wirklich die Todesangst gehabt und hat gerungen und er hat den Kampf von seinem Leben gehabt. Und ich kann mir gut vorstellen, auch der Teufel hat gerungen um sein Leben. So im Sinn von, Jesus, bist du dir sicher? Bist du wirklich sicher, dass ein Gott im Himmel von dir so etwas verlangt? Oder Jesus, bist du dir sicher, dass es wirklich darum geht, das Leben herzugeben, damit Menschen gerettet werden? Bist du dir wirklich sicher? Und so heisst es, Jesus hat weinerlich gelitten und gerungen. Es heisst da, Angst und Entsetzen überfielen Jesus. Ich zerbreche fast unter der Last, die ich zu tragen habe. Also er hatte Todesangst. Und in dieser Todesangst schreit Jesus zu seinem Vater und sagt, aber Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. In der tiefsten Stunde von seinem Leben betet Jesus. Und es ist interessant, wie er betet. Er betet zu seinem Papi. Und er betet einerseits einen Wunsch, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Vom Leiden. Und er betet zweitens, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. So geschehen. Das Gebet kommt mir sehr bekannt vor. Weißt du wieso? Die Jünger von Jesus sind mal zu ihm gekommen und haben gesagt, Jesus, wie müssen wir beten? Und magst du dich erinnern, wie Jesus betet hat? Er lehrt sie, wenn er betet, der betet Abba, Papi. Abba heisst Papi. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. In der tiefsten Stunde, kurz vor dem Tod, bevor er ausgeliefert wird, betet Jesus, Papi, wenn es irgendwie möglich ist, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Das ist sein Wunsch. Aber dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist so faszinierend. Jesus hat nicht nur gelehrt, Jesus hat gelebt. Selbst wenn sein Leben gekostet hat. Interessant ist noch kleine Klammern auf. Hast du schon mal überlegt, wieso Jesus den Papi bittet, den Kelch an ihm vorbeigehen zu lassen? Weil von der ersten Seite in der Bibel bis über Propheten, bis in der letzten Seite der Bibel ist ziemlich etwas klar, dass Gott seinen Leidensknecht, seinen Sohn, wird auf die Welt schicken. Die Propheten sagen x-fach voraus, wo sein Leben wird lassen für die Menschheit. Wie um Himmels Willen kommt Jesus auf die Idee, seinen Vater zu bitten, das an ihm vorbeigehen zu lassen? Soll er sagen, was ich glaube? Jesus hat gewusst, sein Vater ist ein Beziehungsgott und geht manchmal auf den Willen der Menschen ein. Zum Beispiel hat Jesus in Erinnerung gehabt, dass Gott dem Abraham gesagt hat, opfere den Isaac, deinen Sohn. Und der Abraham geht auf den Berg und Gott sieht die Herzensbereitschaft vom Abraham. Und dann sagt er, stopp Abraham, du musst es nicht machen. Aber was Gott den Abraham noch verschont hat, verschont er sich selber nicht. Und das ist der zweite Aspekt. Mit anderen Worten, wir dürfen mit unserem Wunsch zu Jesus kommen. Wo immer du drin steckst, in schwierigen Situationen, Vater, ist es möglich, dass der Test, dass diese Prüfung, dass diese Leidenszeit an mir vorbeigeht? Dass erspart wird? Das dürfen wir. Aber zweitens, wir dürfen uns auch freiwillig entscheiden, uns einzuklingen mit dem Willen von Gott. Und wir dürfen sagen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Also Hingabe ist die Entscheidung, dass der Wille von Gott soll geschehen. Hingabe ist die Entscheidung, der Wille von Gott soll geschehen. So, die Jünger, sie schlafen schon wieder ein, im grössten Kampf. Das zweite Mal kommt Jesus zu ihnen und sagt, bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Jesus hat etwas verstanden. Seinten ist seine Freunde, sie schlafen ein. Jesus könnte es sehr persönlich nehmen. Aber der Punkt ist der, dass der Kampf von Jesus auch der Kampf von seinen Freunden ist. Und sie sind dort in diesem Garten und pennen schon wieder ein. Und Jesus sagt ihnen, wisst ihr was? Wenn ihr nicht wach bleibt in diesem Kampf, werdet ihr versagen. Ihr werdet den Test, ihr werdet die Prüfung nicht bestehen. Darum müsst ihr wachsam sein. Es geht gar nicht darum, dass sie nicht bei Jesus sind. Sie haben Jesus gehört leiden, sie haben ihn gehört schreien, sie haben ihn gehört zu seinem Vater beten. Das heisst, sie sind ein Steinwurf davon weg gewesen, ein paar Meter. Aber Jesus hat nochmal gekämpft um seine Jünger, gewusst, hey, wenn ihr nicht wachsam seid und nicht im Gebet seid, werdet ihr den Test nicht bestehen. Und was heisst, der Test nicht bestehen? Sich abwenden von Gott. Schau, es gibt in der Bibel zwei, genau genommen drei Gärten, die entscheidend sind. Der erste ist der Garten Eden. Der steht für den ersten Adam. Und im Garten Eden hat der Adam entschieden, dass er von dieser Frucht isst, die verboten war. Mein Wille geschehe. Es gibt den zweiten Garten. Und das ist der Garten Gethsemane. Und dort ist der zweite Adam, wie er auch genannt wird, Jesus gekommen und hat Gott den Willen geschehen. Und dann gibt es einen dritten Garten in der Offenbarung. Und dort wird der Wille von Gott manifestiert. Und so bist du und ich freiwillig immer in der Entscheidung vom Garten Eden, soll der Wille vom Vater oder mein Wille geschehen. Tagtäglich. Tagtäglich stehst du vor dem Baum von der Frucht, von der Erkenntnis von Gut und Böse und du kannst dich tagtäglich entscheiden, will ich greifen, will ich essen oder soll der Wille vom Vater geschehen. Die Jünger waren schwach und sie konnten der Versuchung nicht widerstehen. Und jetzt kommt zum dritten Mal, wo Jesus zu seinen Jüngern geht. Und sie wachrüttelt und sagt, als er zum dritten Mal zu ihnen zurückkehrte, sagte er, ihr schlaft immer noch und ruht euch aus. Genug jetzt, die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf und lasst uns gehen. Jesus macht unmissverständlich klar, jetzt ist genug. Und manchmal muss Jesus uns wachrütteln aus unserem Schlaf raus. Genug jetzt. Hör auf. Wach jetzt auf. Jetzt ist die Stunde da. Drei Jahre lang hat Jesus seine Jünger vorbereitet. Auf diesen Moment. Drei Jahre lang hat Jesus seinen Jünger gesagt, schau, es wird der Tag kommen, da wird der Menschensohn ausgeliefert werden. Da wird der Leidensknecht wird der Menschen ausgeliefert haben. Drei Jahre lang. In der Stunde der Wahrheit schlafen die Jünger ein. Das Thema heisst heute frei von Halbherzigkeit. In der Vorbereitung ist mir bewusst worden, ich glaube, das Thema ist gar nicht so treffend. Ich glaube, es geht weniger um Halbherzigkeit. Es geht um ganz etwas anderes. Unmissverständlich haben die Propheten klar geredet, dass der Menschensohn ausgeliefert wird, sein Leben gibt. Unmissverständlich hat Jesus x-fach sogar am Abend selber angekündigt, heute ist der Tag, ich werde ausgeliefert. Würdest du einschlafen, wenn dein bester Freund kurz vor dem Tod steht? Wer du ihn würde einschlafen? Wenn dein allerbester Freund kurz vor seinem Tod ist? Keiner. Ich glaube, es geht nicht um Halbherzigkeit, sondern was diesen Jüngern passiert ist, ist Folgendes. Sie haben die Realität, die vor ihren Augen ist, ausblendet. Die Jünger haben so etwas wie. Die Jünger haben so etwas wie eine Augenbinde angelegt und gesagt, dieser Realität will ich nicht ins Gesicht schauen. Ich merke gerade, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe zuerst genau den Pamir sollen anlegen. Sie haben gesagt, ja, das ist etwas von unserem Leben, das wollen wir nicht sehen, das wollen wir nicht wahrhaben, weil unser Jesus ist der Messias. Und dem sind wir jetzt 3 Jahre gefolgt. Und der Messias, der soll uns befreien von der Knechtschaft der Römer. Der soll als Held gefeiert werden. Das ist der neue König der Juden. Und der soll nicht leiden und der soll schon gar nicht geopfert werden für die Menschheit. Diese Realität, die wollen wir nicht wahrhaben. Und sie haben weggeschaut und sie haben weggelost und sie sind eingeschlafen. Und ich möchte zum Schluss fragen, was ist die Realität, die du und ich ausblenden? Was ist das, wo du und ich manchmal so Augenbinden anlegen und ausblenden und wegschauen? An einer Tatsache, vielleicht an einem eigenen Problem, wo wir in die Augen schauen und wir sollten anschauen. Ich möchte euch von mir erzählen, was mir letztens bewusst worden ist. Meine Frau hat ein paar Schicksalsschläge von ihrer Familie, ist müde geworden, ist ein bisschen ausgepowert worden und sie hat gesagt, sie mache ein Timeout. Sie muss alles ein bisschen reduzieren. Ich habe gefunden, ja, ist gut. Mach du das, Schatz, kein Problem. Und vor ein paar Tagen, vor einer Woche, zwei, sind Leute vom Leitungsteam zu mir gekommen und haben gesagt, weißt du was, Phil? Wir haben den Eindruck, dass du das auch machen solltest. Und zwar überhaupt nicht vorwurfsvoll. Überhaupt nicht im Sinn von, du bringst es nicht mehr, du bist müde, du bist schlecht. Sondern sie haben gesagt, Phil, seit 16 Jahren vor der Kirchengründung bis jetzt gehst du voran, du kämpfst, du hast Visionen, du stehst, du stellst deinen Mann und bist immer im Wind. Und alle in der Kirche gehen wie davon aus, du, der Phil geht einfach voran. Der ist wie ein Computer, der ist wie ein Roboter. Der wird nie fallen. Der mag immer. Und dann sagen sie zu mir, schau Phil, wir haben gemerkt, du bist in den letzten Monaten wie ein bisschen müde geworden. Du hast immer noch Visionen, du gehst immer noch voran. Und wir haben das Gefühl, du bist müde geworden. Und sie hat das überhaupt nicht vorwurfsvoll gesagt. Und er sagt, wir haben den Eindruck, du musst ein Timeout machen. Mit deiner Frau zusammen. Du musst einen Moment rausstehen, aus dem Wind rausstehen. Weil wir möchten nicht, dass du die nächsten 1, 2, 3 Jahre kämpfst und irgendeiner nicht mehr stehst. Wir möchten, dass du 5, 10 und 20 Jahre auch noch stehst. Für mich als Typ ist das noch ganz schwierig. Weil ich sehe das nicht. Ich bin ein visionärer Typ und sehe immer, was Gott tun will. Und da ist es ganz schwierig zu verstehen, dass du mal anhocken und Pause machen musst. Und deine Batterien wieder laden. Das ist ganz schwierig für mich zu verstehen. Und es war mir, als ob mir mein Leitungsteam, meine Ängste und auch mein Coach, by the way, mir Impulse haben müssen geben von außen. Und mir sagen viel, nimm deine Augenbinden weg. Du brauchst einen Break. Du brauchst eine Pause. Und wenn du die Pause nicht machst, magst du vielleicht irgendeiner nicht mehr stehen. Und gell, die hat keine Anzeichen von Burnout oder von irgendetwas, nichts so. Es ist einfach gekommen. Und es war mir, als ob die mir meine Augenbinden wegnehmen. Und ich im ganzen Reich Gottesdenken innen, verstehst du? Ich sehe, was Gott tun will und gehe und gehe und gehe. Gar nicht mehr gesehen habe, was vielleicht auch nicht mehr funktionieren könnte, was vielleicht auch darunter leidet. Und jetzt haben wir uns ganz frisch entschieden, oder ich vor allem, ich ziehe meine Augenbinden ab, ich schaue an, ich mache einen Break und höre auf Gott, was er tun will. Was macht Jesus im Garten Gethsemane? Drei Sachen. Er schaut an, statt wegzuschauen. Und das kann manchmal wehtun. Für mich ist es nicht so einfach zu akzeptieren, du musst eine Pause machen. Ich bin nicht der Pausentyp, verstehst du? Reto weiss vielleicht, von was ich rede. Er hat letztes Jahr auch Pause gemacht. Ich habe ihn unterstützt dabei. Ich habe gefunden, super, machst du es. Sagt Gott, mach einmal eine. Wirklich, nein, nicht die. Hallo, die Reto, nicht die. Verstehst du? Mach eine Pause. Schau an. Schau an. Dass du am Morgen noch stehst. Er bringt sein Leiden vor Gott, statt verdrängen. Manchmal verdrängen wir Sachen. Und er gibt sich hin, statt dass er sich abkehrt. Und schaut, die Jünger, ist das Gegenteil passiert. Sie haben weggeschaut. Sie haben der Realität nicht in die Augen geschaut. Sie haben statt ihre Herausforderung Gott gebracht, haben sie sie verdrängt. Und die logische Konsequenz daraus, was passiert ist, sie haben sich am Schluss abgekehrt, wie wir vorhin im Clip gesehen haben. Sie haben Jesus verleugnet. Sie sind davon gehöselt, bis auf einen. Und haben ihn verleugnet. Und weißt du was? Mir ist bewusst geworden, dass das manchmal vielleicht auch deine und meine Geschichte ist. Wenn es darum geht, herzuschauen, gerade bei schwierigen Sachen, die anstehen, Herausforderungen in deinen Beziehungen, in deiner Ehe. Umgang mit schädlichen Gewohnheiten, Gamen, Sucht, mit zerstörerischen Sachen, wo du dich aussetzt, hinschauen. Vielleicht dein Arbeitsverhalten. Vielleicht geht es wie mir mal sagen, nein, es ist ein Moment, wo du nicht voran musst. Es ist ein Moment, wo andere vorangehen. Nicht du. Was sind die Sachen, die wir verdrängen, die wir nicht anschauen können? Und die Gefahr ist, dass wir uns am Schluss abwenden von Gott. Und wenn auch, wendet man sich ab. Aus zwei Gründen. Entweder man ist enttäuscht von Gott. Es ist nicht so gekommen, wie ich gedacht habe. Dann wendet man sich ab. Oder man ist enttäuscht über sich selber und das eigene Versagen. Und wir haben heute vor der Celebration gehört, Eindrücke, was heute Gott wird tun. Und ich möchte dich heute einladen, anzuschauen. Und vielleicht bist du heute da, und es sind so Eindrücke gekommen, und du bist bitter, du bist gefangen in Bitterkeit. Und du hast vielleicht auch Personen, die sich versündigt haben, die dich verletzt haben, noch nicht loslassen können. Vielleicht ist heute Abend der Tag, der Morgen, wo du loslassen kannst. wo du anschaust und loslässt. Deine Rachsucht freigibst. Vielleicht bist du da und deine Ehe ist wie so Rücken an Rücken und nicht zueinander gewendet. Vielleicht ist heute der Tag, wo Gott ein Wunder tut und 180 Grad Wende in dein Leben schenkt. Schau, die Good News ist folgendes. Jesus hat gewusst, seine besten Freunde werden sich abwenden. Jesus hat das gewusst. Und bevor er ein Kreuz ist und gestorben ist, sagt er ihnen folgendes. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsversen. Da heisst, ihr werdet mich alle verlassen, sagt Jesus zu ihnen. Denn in der Schrift heisst es, Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und dort auf euch warten. Was für ein krasses Evangelium, nicht? Jesus sagt mit anderen Worten, ich weiss, du wirst nicht hinschauen. Ich weiss, du wirst einschlafen. Ich weiss, in deinen grössten Herausforderungen wirst du die Augen zumachen, die Ohren zu. Ich weiss, du wirst versagen. Ich weiss, du wirst mich verleugnen. Ich weiss, du wirst dich von mir abwenden. Aber weisst du was? Gott wird mich schlagen, sein Herd. Und ihr werdet euch abwenden von mir. Aber wenn ich auferstanden bin, ich werde vorausgehen. Ich werde vorausgehen nach Galiläa. Weil ihr werdet flüchten nach Galiläa, von dort, wo ihr herkommt. Und in Galiläa werde ich warten auf dich. Ich werde auf dich warten. Das ist das Evangelium. Das ist krass. Ich möchte dich heute einladen, nach einem Moment der Stille, möchte ich heute einladen und fragen, wo schaust du weg? Wo hast du dich abgewendet? Wo bist du bitter geblieben? Wo hast du Jesus verleugnet? Weißt du, die Good News ist, Jesus weiss da. Und vielleicht ist heute der Tag von deiner Umkehr, wo du sagst, Jesus, ich komme zu dir auf Galiläa, weil du wartest ja schon auf mich. Das sind Good News. Lass uns einen Moment von der Stille haben. Ganz still. Einfach eine Minute Stille. Und nachher möchte ich beten. Heiliger Geist, komm du jetzt und red du zu uns. Und ich habe das Gefühl, dass Einzelne unter uns heute da sind. Und dir ist so in Sinn gekommen, leck. Wir sind manchmal gut im Reden, ja, Galiläa, Gethsemane. Also die Jünger pennen einfach ein. Als ich das vorbereitet habe, habe ich gemerkt, ja, der bin ich ja. Der bin ich ja. Ich bin ja der, der manchmal nicht anschaut. Ich bin ja der Realität aus dem Weg gehen will. Vielleicht geht es dir heute gleich wie mir. Hab doch rasch deine Hand auf. Also ein Zeichen vor Gott, zu sagen, ich will heute umkehren zu dir. Ich will umkehren. Hab jetzt deine Hand auf. Wow. Und jetzt will ich etwas bitten. Lass deine Hand oben. Wir sind eine grosse Family. Es hat so viele Leute jetzt da, jetzt möchte ich bitten, indem wir Worship jetzt, gehen doch zwei, drei drumherum auf diese Leute zu. So viele Leute mit Händen oben und segnen die Menschen. Wir sind eine grosse Family. Einverstanden? Gehen zu diesen Leuten und segnen sie, dass sie die Umkehr dürfen erleben, dass sie Heilung dürfen erleben. Und während wir das tun, werden wir sehen, Gottes Kraft wirkt mega stark. Also heb noch deine Hand auf, dass wir sehen, dass die rundherum für dich jetzt beten können, wenn die Band übernimmt.
Falls du Fragen hast oder Gebet in Anspruch nehmen willst, melde dich doch einfach unter info@icf-sg.ch und wir werden gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Natürlich würden wir dich auch gerne in einer von unseren Celebrations persönlich begrüßen. Dazu findest du Informationen unter www.icf-sg.ch.